Ich würde gerne den Einstieg so machen, dass wir kurz an die Predigt vom letzten Sonntag denken. Und wir befinden uns ja gerade im Lukas-Evangelium, Kapitel 7. Und wir haben so in den Versen Lukas 7, 30 bis 35 letzte Woche gehört, wie Jesus die Herzen, die ihm gegenüber verhärtet sind, also diese verhärteten Herzen von Pharisäern, Gesetzesgelehrten und auch all derer tadeln musste, die ihn als Messias verworfen haben. Und die damit auch Gottes Ratschluss und Gottes Erlösungsplan in Frage gestellt hatten, ja, in den Wind geschlagen haben. Und Jesus hat dann diese Leute verglichen mit Kindern, die sich zu nichts motivieren lassen, die kalt und teilnahmslos sind, während die anderen spielen. Solche Leute kritisieren nicht nur Jesus, lehnen ihn nicht nur ab, verachten ihn nicht nur, sondern stellen natürlich damit auch kein Zeugnis für Jesus dar. Aber demgegenüber gibt es natürlich immer wieder auch genau das Gegenteil. Also Menschen, die Jesus annehmen, die Jesus liebhaben, die Jesus ehren. Und diese Letztgenannten stellen natürlich für Jesus ein Zeugnis dar. Ein Zeugnis für seine Erlösungskraft. Und heute hören wir von so einem Menschen, der ein Zeugnis für Jesus darstellt. Es ist eine Frau, die mit ihrem Glauben an Jesus und auch mit ihrer Liebe zu Jesus, mit ihrer Hingabe Jesus gegenüber, mit ihrem durch Jesus erneuerten Leben, ein Zeugnis für den Herrn vor der Welt darstellt. Und die mit ihrer Aktion die Einzigartigkeit von Jesus als Gottes Sohn bestätigt oder beweist oder auch rechtfertigt, wie man sagen könnte. Dieses Wort benutzt auch die Schrift. Und so hat der Bibeltext in der letzten Woche aufgehört, Lukas 7, 35. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Die Weisheit steht hier für Jesus selber. Und die Kinder der Weisheit stehen für die Gläubigen, für die Gotteskinder. Also Gotteskinder beweisen, dass Jesus der Herr ist. Und sind wir also gespannt, wie ein solches Weisheitskind, also diese Frau, um die es gleich geht, wie dieses Gotteskind seinen Herrn die Weisheit rechtfertigt. Ihr könnt auch sagen, die heilsame Kraft, diese Gnade, die sie erfahren hat, diese unfassbare Größe, die bedingungslose Liebe des Herrn, hat diese Frau bestätigt und damit gerechtfertigt. Entgegen anderen, die das nicht taten. Lesen wir jetzt Lukas 7, die Verse 36 bis 50. Dieser lange Text ist also heute unser Predigttext und er hat die Überschrift, die Salbung Jesu im Haus des Pharisäers. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Und als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden. Jesus war also zu Gast bei einem Pharisäer. Er hieß Simon, so wie auch der Jünger Petrus. Simon hatte Jesus eingeladen. Oh, wie schön, denkt man im ersten Moment. Ein Pharisäer lädt Jesus ein. Jedoch scheinen seine Motive bei der Einladung nicht so ganz rein gewesen zu sein. Denn im Verlauf der Einladung offenbart die Schrift ja, was der Simon über Jesus denkt. Ihr habt es gehört. Es sind skeptische Gedanken. Es sind verurteilende Gedanken. Er hält Jesus noch nicht einmal für einen Propheten, geschweige denn für den Gottessohn. Er denkt so ungefähr, dieser Jesus müsste um die widerliche Sündhaftigkeit der Frau wissen. Vermutlich war sie eine Hure oder in andere Unzuchtsünden gefallen. Dieser Jesus müsste die Berührung von einer so unheiligen, von Sünde verunreinigten Person sofort unterbinden. Er kann niemals ein Prophet sein, erst recht nicht Gottes Sohn, denn bereits Propheten zeichnen sich doch durch göttliche Erkenntnis aus, die dieser Jesus offenbar nicht hat. Vers 39. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Was war eigentlich geschehen? Eine vermutlich stadtbekannte Sünderin hatte von der Einladung in Simons Haus gehört. Und das war wohl wie eine Initialzündung in ihrem Herzen. Denn Jesus musste dieser Frau irgendwie begegnet sein. Und zwar so, dass diese Frau, diese Sünderin, Buße getan haben muss, dass sie Jesus ihre ganze Schuld bekannt haben muss, dass sie Jesus angenommen haben muss, und zum Glauben gekommen sein muss. Und sie muss auch so überwältigt gewesen sein von dem Geschenk der Vergebung, das der Herr ihr gemacht hat, dass sie sich eben in Bewegung gesetzt hat zu Jesus. Was muss diese als Sünderin bekannte Frau wohl gedacht haben, als sie von dem Besuch des Herrn in Simons Haus gehört hat? Vielleicht dies. Jesus ist hier. Der Heiland, der mir meine schrecklichen, schmutzigen Sünden, mein so großes Schuldpaket abgenommen hat und vergeben hat, der ist hier. Vielleicht hat sie weitergedacht, ich habe ihn ja angenommen, weil ich erkannt habe, dass dieser Jesus von Gott gesandt ist, genau deswegen, um mir meine vielen Sünden zu vergeben, sie auszutilgen und im Ozean der Liebe und Vergebung für immer zu versenken. Und der ist jetzt da. Ich denke, sowas muss ihr durch den Kopf gegangen sein. Und wir müssen diese Sünderin wirklich so sehen, denn der Herr Jesus sagt ja vor versammelter Mannschaft später von ihr, Vers 47, deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Er spricht ja von der Vergangenheit. Da ist schon was passiert in der Frau. Die hat Vergebung und deswegen ist sie hier und liebt mich so sehr. Dein Glaube hat dich gerettet, sagt er. Also sie war gläubig. Sie war zuvor zum Glauben an Jesus gekommen und als eine gläubige, ehemalige Sünderin war sie in das Haus Simons gekommen. Nun wissen wir, was der Auslöser für die Opferbereitschaft und Hingabe dieser Frau war. Sie hatte im Glauben an Jesus Vergebung. Ja, für Vergebung ihres ganzen verkorksten Lebens. Das war ein gottloses, verkorkstes Leben und dafür hat sie Vergebung erfahren. Der Vers Epheser 1,7 bringt das gut auf den Punkt. In ihm, also in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ. Und genau das muss sie erlebt haben, diese Frau. Und deshalb, so sagt es ja der Herr Jesus auch, hatte sie den Herrn so lieb gewonnen. Genau deshalb. Ihr ganzes Herz war voll von Liebe für Jesus. Und das war wie ein Motor. Das war der Motor für ihr hingebungsvolles Handeln, diese Liebe. Und nun musste sie Jesus ihre Liebe zeigen. Nichts hat sie mehr festgehalten. Und auch nichts war ihr zu schade für ihren Retter. Und da war das wertvolle Alabasterfläschchen. So ein durchsichtiges Glasfläschchen. Man sah darin das kostbare Salböl. Möglicherweise steckte da ihr halbes Jahreseinkommen drin. In diesem Fläschchen mit dem kostbaren Öl. Und sie nimmt das Fläschchen. Und vielleicht hat sie bei sich gesagt, was wir nachher auch singen werden, was bedeuten mir Gold und Silber? Herr, nur du kannst Erfüllung sein. Ja, das Salböl bedeutet mir jetzt gar nichts mehr. Mehr als das höchste irdische Gut, mehr als dieses kostbare Öl begehre ich dich, Herr. Denn du allein bist mir Kraft und Schild, von dir allein sei mein Geist erfüllt. Aus der Tiefe meines Herzens bete ich dich an. Jesus, mein Retter. Wir singen das, wie gesagt, nachher. Und in dieser Liebe ist sie hingegangen, nahm das kostbare Fläschchen. Und da man damals ja zu Tische lag, so ein bisschen aufgestützt, sind die Beine ja auch dann hoch auf dem Polster, wo man saß. Und so konnte sie von hinten an Jesu Füße herantreten, konnte sie liebevoll waschen mit ihren Tränen, trocknete sie mit ihrem langen Haar und küsste sie in aller Demut. Und salbte diese Füße mit diesem kostbaren Öl. Was für eine Verwandlung. Von einer Sünderin zu einer Frau, die den Herrn Jesus von ganzem Herzen liebte. Und die gar nicht mehr aus Selbstliebe oder Egoismus handelte, so wie früher, auch nicht mehr aus Liebe zur Sünde, wie es ihr Leben vorher gekennzeichnet hatte, sondern sie handelte nun aus Liebe zu Jesus. Und das erinnert mich an den Apostel Paulus. Der hatte ja auch so eine große Liebe und Hingabe an den Herrn. Und man merkt das in seinem Dienst, wie er sich verzehrt hat auch für Jesus. Und die Liebe zu Jesus war seine Triebkraft. Und wie ist denn die bei Paulus entstanden, der vorher ein Saulus war? Wie bei der Sünderin. Weil eben der damalige Saulus, der Feind Christi, überwältigt war, wie die Gnade und Vergebung dieses Heilandes, den er verfolgt hatte, schwerer wiegt und unermesslich größer ist als seine großen Freveltaten und Sünden, mit denen er den Herrn vorher mit Füßen getreten hatte. Ich möchte einmal 5 Verse aus dem 1. Timotheusbrief lesen, Kapitel 1, Vers 12 bis 17. Und wir können dabei darauf achten, wie diese Initialzündung des neuen Lebens von Paulus passiert ist und was das war. Er schreibt es da eben an den Timotheus, 1. Timotheus 1 ab Vers 12. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich, sagt er, der Größte bin. Ich, Paulus, bin der größte Sünder. Der schlimmste Sünder, sagt der Apostel, bin ich. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit, aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also der Paulus konnte so hingebungsvoll und liebevoll dienen und war so Feuer und Flamme für Jesus, weil er, dieser große Sünder, wie er selber von sich sagt, noch größere Gnade und Vergebung erfahren hatte. Und das hat sein Leben umgekrempelt und ihn zur Liebe gegenüber Gott entzündet. Kommen wir jetzt zurück zu der Salbung, die da am Tische des Simons bei dem Gastmahl geschehen ist. Wie hat denn unser Herr reagiert, als das passierte? Er hat an dem Handeln der Frau erkannt, wie sehr sie ihn liebt. Jesus hat diese Liebestat der Frau angenommen und ihr ein großes Geschenk zurückgegeben, nämlich Gewissheit. Wie hat denn Jesus die Frau zur Gewissheit geführt? Er tat es, indem er noch einmal explizit aus seinem göttlichen Mund an die Vergebung der Sünden erinnert hat. Und es dadurch eben noch einmal ihr gegenüber bestätigt hat. Damit sie auch ja nicht zweifelt, sondern in dieser wunderbaren Gewissheit leben kann. Ja, ich darf in der Gnade und im Frieden Gottes stehen, gehen, leben, sein. Und kein geringerer als mein Erlöser, der hier ist, als der ewige Sohn Gottes, der steht dafür gerade. Und er sagt jetzt zu mir, dir sind deine Sünden vergeben. Vielleicht, wenn wir so gedanklich den Römerbrief durchgehen würden, würden wir bei Römer 5, Vers 1 hängen bleiben, an dieser Stelle. Und dort steht, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir haben das vorhin auch gesungen, das erste Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und diese befreiende Wahrheit sollte und dürfte die Frau im Glauben festhalten. Ich drücke das mal anders aus, aus ihrer Sicht. Gott hat mit mir einen Friedensbund geschlossen. Das ist doch wunderbar. Na, wenn der Mächtigste, den es gibt, einen Friedensbund mit anschließt, ist eigentlich alles gut. Er sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Aus Sicht der Frau wieder gesprochen, Gott hat alles ausgeräumt, was zwischen mir und ihm stand. Das hat er einfach weggetan, hat es weggeschoben, aus dem Weg geräumt. Vers 48, und er sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Jetzt zur Frau gesprochen, halte diese Wahrheit fest. Sie gelten dir, Frau. Und sie gelten natürlich auch dir und mir, wenn wir zu Jesus gehören. Das dürfen wir festhalten. Und wisst ihr, was das Wunderbare ist an der Vergebung, die jeder Gläubige erfahren darf? Nochmal zu dem Vers, den wir gerade gehört haben. Gott hält uns ja gar nicht hin, indem er sagt, irgendwann einmal schließe ich Frieden mit dir. Ja, irgendwann am Sankt-Nimmerleins-Tag. Ich sage es jetzt ein bisschen flapsig. Oder du musst auch schon deinen Beitrag dazu leisten, damit ich die Vergebung deiner Sünden nicht rückgängig mache. So spricht er gar nicht. Also so lese ich es zumindest nicht im Wort. So sagt er es der Frau nicht und so sagt es das Wort in Römer 5 auch nicht. Der Herr sprach nicht in der Zeitform der Zukunft. Irgendwann wird das so sein. Er sprach auch nicht in der Möglichkeitsform, im Konjunktiv. Möglicherweise wäre es so und so, wenn. Überlegen wir einmal, könnte das wirklich eine Gewissheit sein, wenn Jesus sagen würde, dein Glaube wird dich irgendwann retten? Dann würde ich sagen, ja, und was ist jetzt? Oder es könnte sein, dass dir am Ende des Tages alle Sünden vergeben sind, am Ende des Tages in Anführungszeichen, wenn du deinen Beitrag dazu leistest. Frau, möglicherweise hast du irgendwann einmal Frieden mit Gott, wenn du dich bewährst. Das wäre gar keine Gewissheit. Nein, der Friede, den Jesus zuspricht, ist gegenwärtig, bedingungslos und bleibend. Wem vergeben ist, der ist und bleibt ein vom Zorn und der Strafe Gottes befreites Gotteskind. Das ist doch das Wunder. Und deshalb spricht die Schrift an diesen Stellen, wenn es darum geht, zum Beispiel in Römer 5, Vers 1, aber auch in unserem Abschnitt, ganz bewusst im Perfekt, also in dieser Zeitform, da ist etwas vollendet, da ist etwas geschehen. Nicht, es wird geschehen, es ist geschehen. Es ist vollendet, perfekt. Er sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Merkt ihr das? Es ist geschehen, er hat dich gerettet. Vers 50. Oder deine Sünden sind vergeben. Die sind vergeben, die sind ausgelöscht. Es ist geschehen. Oder Römer 5, 1, in der Gegenwart, wir haben Frieden. Das ist jetzt das, was geschehen ist zwischen Gläubigen und Jesus. Wir stehen im Frieden mit ihnen. Es ist geschehen. Oder wir stehen in der Gnade. Das ist Gegenwart, nicht Zukunft, auch kein Konjunktiv. Römer 5, 1. Und das bestätigt uns das Evangelium an so vielen Stellen. Achten wir auch mal bei Kolosser 1, 13 bis 14, bei diesem Vers, den manche vielleicht auswendig können, auf die Zeitform. Da steht, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes der Liebe, in dem wir die Erlösung haben, nicht haben werden, haben. Durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Und das ist ganz herrlich, dass wir das geschenkt bekommen und es ist real. Jetzt der Fall. Es bezieht sich auf alle, die Jesus angenommen haben und gläubig sind. Nun, wie geht eigentlich der Herr mit dem Pharisäer Simon um? Wir haben jetzt über die Frau ein bisschen gesprochen. Also er war ja der Gastgeber, der in seinem Herzen den Herrn Jesus eigentlich komplett abgelehnt hatte. Es hat aber keiner gemerkt. Scheinbar. Denn wir merken an dieser Stelle wieder einmal, wie der Sohn Gottes zu jeder Zeit Herr der Lage ist. Und vor ihm nichts verborgen ist. Er überblickt alles. Also weder auf irgendeinem Stern im Weltall, vielleicht 10.000 Lichtjahre entfernt, noch in den tiefsten Tiefen des menschlichen Herzens. Jesus hat den Überblick. Es ist gar nichts vor ihm verborgen. Selbst eine Ameise, die vielleicht irgendwo jetzt überwintert, eine Königin, ist ihm bekannt, er weiß, wo die ist. Vor dem lebendigen Gott kann niemand irgendwas geheim halten. Denken wir an Hebräer 4,13. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Hebräer 4,13. Also niemand kann irgendwas geheim halten vor dem lebendigen Gott. Selbst so ein ganz kurzer Sekundengedanke, ne? Vielleicht drei Worte, die dir heute Morgen beim Aufstehen eingefallen sind, die du jetzt gar nicht mehr weißt, die sind dem Herrn im Himmel wohl bekannt. Weil ihm alles präsent ist, steht hier, alles ist enthüllt. Und daran sehen wir übrigens auch natürlich, wie groß dieser Gott ist und dieser Gottessohn Jesus. Denn stellt euch mal vor, allein die unzähligen Gedanken eines Tages aller 8 Milliarden Menschen, ne, alle Gedanken zusammengefasst, wäre wahrscheinlich schon eine Bibliothek mehr als voll. Nur ein Tag von 8 Milliarden Menschen mal so und so viel Gedanken, wenn man das aufschreiben würde. Und Gott hat es alles präsent, auch von gestern, auch von vor 100 Jahren und von morgen. So groß ist Gott. Also Jesus weiß das natürlich alles, auch was gerade der Simon gedacht hat. Und deswegen fängt er jetzt an, ihn zu überführen. Und er überführt ihn in zweifacher Hinsicht. Zuerst zeigt er dem Simon, pass auf, ich kenne deine verurteilenden Gedanken, die du gerade in deinem Herzen gedacht hast. Über mich, das weiß ich. Und der Verlauf der Geschichte zeigt das eben, dass Jesus diese Gedanken lesen konnte, sage ich jetzt mal. Man sagt es ja, jemand kann Gedanken lesen. Jesus kann das. Außerdem, ich spreche jetzt so von aus der Perspektive von Jesus, Simon gegenüber, Jesus weiß auch sehr genau Bescheid über den Zustand der Frau, was du gar nicht glaubst. Ich weiß vor allem das Entscheidende, was dir entgangen ist, Simon, in deiner Blindheit, dass diese Frau nämlich von ihren Sünden schon erlöst und freigesprochen ist. Die ist gar keine Sünderin mehr, wie du glaubst. Und um den so doppelt zu überführen, erzählt Jesus nun das Gleichnis von dem Gläubiger, der zwei Schuldner hat. Beiden werden ihre Schulden geschenkt. Das ist klasse. Dem einen wird ein Kredit über ungefähr 50.000 Euro, in Klammern ein Denar sind ungefähr 100 Euro, 50.000 Euro geschenkt und erlassen und einem anderen ein kleiner Kredit über 5.000 Euro. Natürlich ist klar, dass der Erlass größerer Schulden zu größerer Dankbarkeit und Liebe dem gnädigen Gläubiger gegenüber führt als der Erlass einer relativ geringen Summe. Vielleicht war das sogar noch mehr, aber egal. Der eine hat eine zehnfach höhere Summe. Und wenn man das ein bisschen drastischer macht, merkt man auch, was dahinter steckt. Wenn einer zum Beispiel mit 1 Million verschuldet wäre und weiß, ich kann das im Leben lang nicht zurückzahlen. Und dann kommt plötzlich einer und sagt, hier hast du es oder ich habe es bei der Bank beglichen. Und ein anderer, der bekommt von jemandem einen Parkschein für 50 Cent. Ist auch schön. Danke, dass ich den benutzen darf. Aber das, was einen viel mehr bewegt, ist doch, wenn jemand 1 Million für mich auf den Tisch gelegt hat. Indem nun der Pharisäer Simon das in seiner Antwort auch so sieht, natürlich verurteilt er im Prinzip sich selber. Und das macht Jesus ihm ganz unumwunden und unmissverständlich klar. Er vergleicht nämlich dann relativ schonungslos auf der einen Seite das Verhalten der Frau mit dem Verhalten des Simon. Und dabei kommt heraus, in dreifacher Hinsicht hat sie liebevoll gehandelt und er lieblos. Wir können das schnell hören und erkennen ab Vers 44 bis 46, indem ich es einfach nochmal vorlese. Indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Jetzt die Gegenüberstellung, sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet, Nummer 1. Dann zweitens, du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Und drittens, du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Ja, Simon, offensichtlich hast du dich noch nie als Sünder gefühlt und deine große Schuld noch nie erkannt. Dein Herz hat echte Vergebung durch Gott noch nie begehrt, noch nie geschmeckt und deshalb hast du nur geringe oder gar keine Liebe für mich übrig, wie du selber gerade festgestellt hast. Wem wenig vergeben ist, der liebt auch wenig. Du hast nur Kühle und Kälte und geheuchelte Gastfreundschaft für mich gehabt. Und das hat einen Grund. Du kennst Vergebung gar nicht. Doch die Frau wusste im Gegensatz zu dir, dass ihr viel vergeben war. Und Jesus möchte, dass wir also eins heute Morgen verstehen, denke ich. Die Vergebung der vielen Sünden der Frau ließe Jesus viel Liebe erweisen. Sie liebte Jesus, weil ihr viel vergeben war und das hängt eben zusammen. Die Vergebung und die Liebe zu Christus. Ihre Liebe war also eine segensreiche Folge der erfahrenen Vergebung. Das ist der Zusammenhang. Die Liebe zu Christus als Folge und Konsequenz der erfahrenen Vergebung. Und da sehen wir auch das Geheimnis der Liebe zu Jesus. Denn diese Liebe hat eben eine Quelle, wie wir es gerade festgestellt haben. Diese Quelle ist die durch Jesus erfahrene Vergebung der Schuld. Das ist eine Quelle für den Strom der Liebe, die mein Herz erfasst zu Jesus. Vergebung ist wie ein göttlicher Anzünder, der das Feuer der Liebe zu Jesus entfacht. Wie es Jesus gesagt hat, Vers 47. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, und jetzt die Konsequenz, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Nehmen wir abschließend unser Leben in den Blick. Wie ist das bei dir? Weißt du vielleicht einiges über Jesus, aber hast wie Simon noch nie deine Lebensschuld vor Jesus bekannt? Es sind jetzt also die angesprochen, die vielleicht wie Simon viel von Jesus wissen, aber diese befreiende, ewig gültige Vergebung durch den Herrn Jesus noch gar nicht erfahren haben. Dann würde ich dich inständig bitten, lass dich wie die Frau damals versöhnen. Lass dich versöhnen mit Gott. Nimm Jesus im Glauben an, er hat sich doch für dich an deiner Stelle zur Sünde gemacht, damit du vor ihm heilig und gerecht dastehen kannst und die Liebe Gottes in deinem Leben entzündet wird und heilsame Kreise zieht. Kleiner Exkurs, die Bibel macht uns klar, keine Kraft der Welt kann Vergebung vor Gott bewirken. keine weltliche, menschliche, irdische Kraft. Es ist unmöglich. Ich nenne jetzt drei Kräfte, damit uns das klar wird. Stellt euch mal vor, würden alle Banken, alle Staaten, alle Unternehmer, alle Privatmenschen dieser Erde sämtliches Bargeld und Geld, was auf Konten, Vermögen, was dort ist, nehmen, auf den Tisch blättern vor Gott, um die Tilgung einer Sündenschuld zu erhalten. Ja, das ganze Vermögen der ganzen Welt. Es würde nicht reichen. Und es wäre die falsche Währung. Diese ganzen Trilliarden vielleicht von Euro, Dollars und was weiß ich. Jesus würde sagen, es könnte an die Tonne treten, es reicht noch nicht mal für eine Sünde zum Begleichen. Würde man jetzt was Mächtiges nehmen, zum Beispiel alle Atombomben dieser Welt, um vielleicht die Fesseln der Sünde und Schuld sprengen zu wollen, es würde nicht gelingen. Da fliegt eher der Planet Erde in die Luft, als dass Schlösser und Riegel der Sünde aufspringen. Geht nicht. Oder würde man jetzt sagen, ich versammle mal sämtliche Religionsführer, religiösen Leiter, Vertreter von Weltreligionen, für heilig gehaltene Menschen, vielleicht auch Psychologen oder auch die Anstrengungen der Engel, nehmen wir mal hinzu, auch der guten Engel. Im Blick auf Vergebung wären all diese Anstrengungen dieser Leute und auch der Engel null und nichtig. Sie können Sünden nicht entfernen oder zudecken. Keine Kraft der Welt kann Vergebung und Versöhnung mit Gott bewirken. Es geht nur durch das Blut Jesu, das für dich und mich vergossen wurde. Nur so geht es. Das ist die richtige Währung auch. Ich lese mal Römer 3, 25 nach der neuen Genfer Übersetzung. Ihn, und da ist von Jesus die Rede, ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühnenopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Jetzt sind angesprochen alle, die Jesus schon nachfolgen. Wenn du also Jesus schon nachfolgst, dann ist dir vergeben für Zeit und Ewigkeit. Warum? Weil du das Opfer am Kreuz auf Golgatha im Glauben persönlich angenommen hast und es dir zugute kommt, wie wir gerade gehört haben, im Glauben. Aber auch du und ich, wenn wir Jesus nachfolgen, werden immer wieder, wie Jesus mal in einem Bild spricht, staubige Füße bekommen, indem wir Jesus nachfolgen in dieser Welt, werden unsere Füße immer wieder schmutzig. Natürlich im übertragenen Sinne, das passiert dir und mir. Also, dass wir zum Beispiel in Sünde fallen oder dass wir versagen oder Dinge tun oder denken oder sagen, die nicht okay sind. Sünden von Christen können die Gotteskindschaft natürlich niemals zerstören. Das nicht. Weil dein Kind bleibt ja auch dein Kind, wenn es gegen dich gesündigt hat und wird nicht zu einer Ameise oder zu einem Affen oder irgendwas. Es bleibt ja Kind, auch wenn es dich geärgert hat. Das Wort spricht ja zu Gläubigen. Ihr seid ein für alle Mal geheiligt. Denkt nur an Hebräer 10, Vers 10. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für alle Mal. So, da kann auch eine Sünde nicht dran rütteln. Sage ich mal so ein bisschen vereinfacht. Denn ja steht auch Hebräer 10, 14, mit einem einzigen Opfer hat er die teilweise vollendet, oder habe ich mit der jetzt verlesen? Hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Vollendung ist geschehen, für immer. Was für eine Gnade. Aber wir bekommen, wie ich schon gesagt habe, im übertragenen Sinne natürlich schmutzige Füße. Und die bedürfen schon der Reinigung. Das merkt ihr auch, wenn ihr beispielsweise jetzt längere Zeit nicht mehr Ordnung gemacht habt, wie sich der Schmutz antürmt zu Hause. Oder als wir hier zum Gottesdienst gefahren sind, es hat ein bisschen geregnet. Und ich denke, irgendwann musste jeder von euch den Scheibenwischer anmachen, weil was wäre sonst passiert? Wir hätten gar nichts mehr gesehen. Und so sind auch diese Sünden, die wir als Christen begehen, die trüben so die Beziehung zu Jesus. Und da muss der Scheibenwischer her, die Vergebung. Ne? Das ist das, was für uns wichtig ist. Und dazu ermutigt auch der heutige Bibelabschnitt. Bitte also den Herrn Jesus um Vergebung, wenn du schuldig geworden bist. Es geht jetzt nicht darum, dass wir krampfhaft Sünde bei uns suchen. Darum geht es nicht. Es geht aber darum, dass wir nicht zur Tagesordnung übergehen, wenn wir versagt haben. Denken wir einmal an die wunderschönen Momente, wenn man sich mit einem Menschen versöhnt, zum Beispiel mit dem Ehepartner oder einem Menschen, der einem nahe steht. Also bei mir ist es zum Beispiel, sind das auch irgendwie Highlights, wenn ich mich mit meiner Frau versöhnen kann. Denk mal an so einen Moment zurück. Wir haben das vorhin gesungen, ne? Das ist wie wenn der Tau auf vertrocknete Erde fällt oder ein Schlüssel im Gefängnis. So ist Versöhnung mit einem Menschen. Und wie viel mehr nun entzündet der Heilige Geist in deinem Leben ganz neu die Liebe zu Jesus, wenn wir also ehrlich vor Jesus treten und um Vergebung bitten und Versöhnung mit dem lebendigen Gott entsteht. Wie viel mehr ist das ein offenes Tor in der Mauer oder ein strahlendes Gesicht? Das ist wirklich ein inneres Fest, eine innere Freude, die noch viel größer ist als das schöne Erlebnis, wenn man sich mit einem Menschen versöhnt. Und so hat es ja der Herr Jesus dem Simon deutlich gemacht. Wem viel Vergebung geschenkt wird, der wird den Herrn, von dem er die Vergebung kam, viel lieben. Das hängt zusammen. Lasst uns also wieder ganz neu lernen und in unserem Glaubensleben das auch praktizieren. Immer dann, wenn wir Schuld vor Jesus bekennen und die Vergebung im Glauben annehmen, erfahren wir, wie das Glaubensfeuer neu auflodert, wie das Liebesfeuer neu auflodert zu Jesus und einen ganz hellen Schein bekommt. Und dann wird unser Herz nämlich aufs Neue und auch wieder ganz frisch mit tiefer Dankbarkeit erfüllt. Auch mit Jesus' Liebe, die also Kreise zieht. Auch mit Freude, die uns sogar mit den Engeln im Himmel verbindet. Denn es steht geschrieben, Lukas 15, über einen Sünder, der Buße tut, herrscht Freude unter den Engeln im Himmel. Und die Freude ist natürlich bei mir auch, wenn ich vor Jesus Schuld bekenne. Unser Herz wird aufs Neue, wenn wir Schuld bekennen und Vergebung erfahren, auch mit Gottesfurcht erfüllt, auch mit Früchten, die dieser Buße erwachsen und mit einem herzlichen Lob unseres barmherzigen Vaters. Und das ist eben der große Segen der Vergebung, um den es heute gegangen ist. Amen. Mit einem Lied können wir jetzt überleiten zum Abendmahl und können auch unserer Liebe zu Jesus Ausdruck geben. Und das Lied heißt, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehne ich mich, Herr, nach dir. Es ist die Nummer 47 im blauen Liederbuch. 47, wie ein Hirsch.